Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Caroline Fetscher, Tagesspiegel-Autorin. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frenzel.
Ich habe mal eine emanzipatorisch gute Aussicht auf diese Radiostunde. Die Frauenquote wird wahrscheinlich deutlich über 50% liegen.
Genial. Ja. Ich habe gerade heute was von 34% gehört. Mhm,
genau, das ist die Zahl, mit der wir uns beschäftigen müssen. Die Frauenquote in der Wirtschaft, um genau zu sein, in den Aufsichtsräten. Dazu gibt es heute Zahlen, die vorgestellt wurden. Zum 5. Geburtstag dieser politischen Idee, eine Frauenquote in einem Teil der Wirtschaft überhaupt einzuführen, das ist gleich eines unserer Tagesthemen. Caroline Fetscher ist bei mir Autorin des Tagesspiegel beim Blick auf die Themen dieses Tages. Und jetzt kläre ich die 50% auf. Sie sind da, reden ja mindestens die Hälfte der Zeit. Und ich kann es auch mal versprechen, es gibt auch noch eine Kollegin, die gleich ins Studio kommt. Also Frauenquote in gewisser Weise erfüllt, vielleicht übererfüllt. Schauen wir mal. Wir haben heute so eine Nachricht dieses Tages, bei der könnte man die Frage stellen, ist das eine das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer Meldung? Der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten großer deutscher Unternehmen ist weiter gestiegen. Das wissen wir dank einer Auswertung der Organisation Frauen in die Aufsichtsräte. Ende Oktober war fast jeder dritte Aufsichtsratsposten in den knapp 190 größten börsennotierten deutschen Unternehmen mit einer Frau besetzt. Jetzt kommt das Aber. Die Top-Management-Etagen der Firmen, also die Vorstände, sind weiter fest in Männerhand. Rund 90% der Vorstandsposten sind männlich besetzt. Frau Fetscher, was wollen wir machen? Feiern oder fordern?
Naja, erstmal die Quote feiern. Mhm. Denn die ist ja so lange diskriminiert worden, die Quote an sich. Ich kann mich erinnern, dass ich selber vor 20 Jahren da auch noch sehr skeptisch war. Und dann hatte ich das Vergnügen, ein ganzes Jahr lang immer mal wieder mit Rita Süssmuth an einem Buch von ihr zu arbeiten.
Die frühere Bundestagspräsidentin, CDU-Politikerin.
Genau, und auch frühere Ministerin für Familie und Soziales. Und die war ja, wirklich konservative, anständige, aber durchaus mit progressiven Anteilen ausgestattete Frau, die mir als CDU-Frau, die sie war und als wirklich nicht CDU-Frau, die ich bin, erklärt hat, ohne die Quote geht gar nichts. Ich weiß noch, wie sie mir das so gesagt hat. Sie hatten das eben lange noch das ausprobiert.
Ja, nicht? Ja. Interessant, dass sie das damals schon sagte als CDU-Politikerin. Die CDU hat ja jetzt gerade mal wieder dieses Thema umschifft auf dem letzten Parteitag, lieber nicht abstimmen lassen, weil man geahnt hat, dass sie wahrscheinlich nicht durchkommen wird. Ich bin auch für die Quote, das sage ich mal vorweg, damit das nicht falsch klingt. Aber ich frage mich manchmal, an welchen Stellen kann man Quoten setzen, kann man von Organisationen auch erwarten und kann man das äußerlich festlegen, dass sie sie haben müssen und wo muss man sagen, das hat eine innere Logik. Im Bereich der Parteien könnte man ja sagen, SPD, Grüne, Linke, denen ist Emanzipation wichtig, sehr wichtig, hohes politisches Ziel, die sollten sowas machen. Andere Parteien sollten das vielleicht nicht machen und die Wählerinnen vor allem und die Wähler entscheiden. Ähnlich vielleicht in der Wirtschaft. Wenn ein Unternehmen wie Volkswagen sagt, wir brauchen das, damit wir als Unternehmen sozusagen die Zeichen der Zeit erkennen und führen sowas ein. Wenn Sie sagen, nee, wir brauchen das nicht, dann wird sich zeigen, ob so ein Dinosaurier überlebt.
Also Herr Frenzel, Sie sehen ja hier, dass ohne diese Quote sich quasi nichts bewegt hat. Überhaupt, das wird ja jetzt auch von Frau Giffey dann groß herausgestellt und mit Recht, dass man das exponentiell sehen kann, wie die Kurve angestiegen ist. Das Gesetz gibt es seit 2016 und seither hat sich der Anteil wirklich quasi monatlich erhöht. Es ist einfach auch irgendwann peinlich für die Unternehmen, wenn da eine Herrenriege sitzt und in der zweiten Etage sozusagen sind lauter kompetente Frauen, die durch diese sogenannte Glasdecke nicht durchbrechen können. Das sieht irgendwann auch blöd aus, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist einfach,
aber warum passiert es denn dann nicht von selbst?
Es passiert natürlich nicht von selbst und wir sehen das ja auch in anderen Szenarien, wie, ich will nicht vorgreifen, aber in Frankreich, wo es darum geht, dass Leute ihre Privilegien aufgeben sollen wegen der Renten. Immer da, wo eine Kaste sich eingerichtet hat in ihre Machtprivilegien und andere, ist da nur dran zu rütteln, wenn man wirklich, wirklich, wenn man wirklich schüttelt. Wenn man
aber jetzt denke ich mal ganz knallhart marktorientiert und würde ich sagen, ein Unternehmen, das das erkennt und sagt, hey, nee, wir brauchen eine viel diversere Zusammensetzung unserer Vorstandsetagen, müsste ja eigentlich viel erfolgreicher sein und die das nicht erkennen, vom Markt verdrängen.
Ja. an sich ja, aber stellen Sie sich vor, da sitzt diese Herrenrunde in der Konferenz, wie auch immer. Das heißt, wir wollen jetzt irgendwie die Lisa und die Lotte und die Ute und die wie auch immer hier reinbringen. Und dann ist da der Widerstand. Wenn es aber heißt, wir können nicht anders, also sagen wir mal, der Reformer schlägt das vor. Und dann gibt es bei den weniger Reformfreudigen den Widerstand. Wenn der Reformer sagen kann, ich kann nicht anders, es gibt ein Gesetz, dann kann er sich darauf berufen. Und es ist einfach schneller und leichter durchzusetzen gegen die Beharrungskräfte des Konservativen, die es immer gibt. Die werden auch nie verschwinden komplett aus der Welt. Ja.
Wobei man muss zur Ehrenrettung der konservativen Frauen an der Stelle sagen, die erste Idee dazu im Regierungskontext kam von Ursula von der Leyen, als sie zuständige Ministerin war, 2011 war das, Quote für Aufsichtsräte, wie sie dann kam, und auch für Vorstände. Mhm. Und da hat eine andere Frau an der Stelle gesagt, nee, machen wir erstmal nicht. Das war Angela Merkel.
Ja, richtig. Der Konservativismus ist unter Frauen und Männern auch ungefähr gleich verteilt. Also das haben die Männer nicht gepachtet für sich.
Ja. Caroline Fetscher sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Und auch Platz genommen hier im Studio hat Nicole Dittmer. Und Sie ahnen gar nicht, was ich gerade ausgelöst habe mit meiner kleinen Bemerkung über die schöne Insel. Hier wurde gerade schon ausgetauscht, was die schönsten Inseln sind. Sie beide sind sich einig.
Ja, wir reisen beide gerne nach Kuba.
Okay, bei mir ist es etwas näher. Ich hätte Elba genannt und zu Recht nannte Caroline Fetscher auch noch die größte deutsche Insel, Rügen. Also damit hier niemand denkt, man muss immer weit wegfahren, auch unter Klimaaspekt. Wir kommen zum Thema. Und das Thema ist ein Urlaubsthema, aber ein getrübtes Urlaubsthema. Viele erinnern sich sicherlich, das große Thema im Sommer, die Pleite von Thomas Cook. Da sind ja auch viele deutsche Urlauber sitzen geblieben, betroffen gewesen, sitzen jetzt teilweise noch auf ihren Kosten. Und das ist die Nachricht heute. Die Bundesregierung will Thomas Cook Kunden finanziell helfen. Das wirft ein paar Fragen auf. Nicole Dittmer recherchiert das heute für uns. Was klar ist, der Finanzminister will in die Tasche greifen, also macht die Tasche auf, will den anderen helfen.
Ja. Das sieht so aus, es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es sind ARD-Informationen und die berufen sich auf Regierungskreise. Also es ist so gut wie sicher, dass das Bundeskabinett das heute auf seiner heutigen Sitzung bestätigt. Es geht um den Betrag, für den der zuständige Versicherer Zurich voraussichtlich nicht aufkommen wird, weil die Versicherungssumme dafür eben nicht ausreicht, weil Zurich nur haften muss für 110 Millionen Euro. Und es sind einige, die ja Geld haben wollen. 140.000 Urlauber allein, die eben sitzen geblieben sind an ihrem Urlaubsort und sehen mussten, wie sie dann irgendwann zurückkommen. Dann kommen weitere 10.000 hinzu, die ihre Reise erst gar nicht antreten konnten. Und dann sind da noch die Hotelbesitzer, weil die Gäste nicht kamen. Die wollen auch Geld.
Mhm. Aber weil Sie es ja gerade sagen mit der Versicherung, das heißt, die Struktur ist ja schon so. Und das hatte ich auch so in Erinnerung nach den großen Pleiten von Reiseanbietern in den 90er Jahren, dass da ja eigentlich die Verpflichtung für die Branche besteht, so etwas zu versichern, damit die Leute dann eben nicht sitzen bleiben. Aber ist es zu niedrig versichert?
Gibt es so einen Deckel, oder?
In der Tat. Pauschalreisen müssen eigentlich gesetzlich verpflichtet sein über diesen sogenannten Sicherungsschein. Das ist seit Anfang der 90er so. Dann mit eben Kunden im Fall einer Insolvenz entschädigt werden können. Das sind aber die Vorgaben der EU. Und Problem, Deutschland hat das eben nicht so ganz korrekt, wie es aussieht, umgesetzt, hat eine gesetzliche Haftungsgrenze eingeführt von 110 Millionen Euro. Und dementsprechend kann man Thomas Cook eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Bis zu 110 Millionen Euro hat der eben Kundengelder versichert. Heißt aber, je mehr Reisende eben einen Erstattungsanspruch haben, desto weniger Geld bleibt für jeden Einzelnen über, desto größer ist das Risiko. Und wenn man sich jetzt vielleicht nochmal kurz die Dimensionen klar macht, 110 Millionen Euro, der Schaden jetzt ist noch nicht so ganz klar, aber geschätzt wird mindestens 300 bis 400 Millionen Euro, wenn nicht bis zu 500 Millionen Euro, die da.
Was ich nicht begreife, makroökonomisch, ist, wie man solch eine Insolvenz nicht voraussehen kann. Also wurde all diese Buchungen wurden getätigt und so weiter. Und wir wissen ja, dass Leute heute auch im Internet sich ganz anders selber was zusammenbuchen können und dass es diesen Pauschalreisenanbietern so ähnlich geht wie eben teilweise auch Einzelhändlern. Wieso kann man eine solche Rutschbahn in die Insolvenz nicht abbilden?
Ich melde mich hier gerade mit möglichen Erklärungsansätzen. Ja. Einer ist eben mittelgroß, aber es ist ganz interessant. Ich rufe es mal ganz laut Richtung Großbritannien, da wird ja am Donnerstag gewählt. der Brexit und der Verfall des Pfundes, des britischen Pfundes, hat einen ganz massiven Einfluss auch gehabt auf die letzte Schieflage. Aber das ist, glaube ich, nur der aktuelle Teil. Aber ich glaube, dahinter steckt auch so ein bisschen die Idee, too big to fail. Wir kennen das ja von den Banken. Das ist so groß, das kann am Ende gar nicht
schiefgehen. Das ist der Fehler im System.
Wahrscheinlich.
Und auf der anderen Seite müssen die Vorwürfe trotzdem ganz klar an die Bundesregierung gehen. Weil, wie gesagt, Thomas Cook hat sich im rechtlichen Rahmen abgesichert und Anwälte von Kunden, die haben auch schon gedroht, die Bundesregierung zu verklagen, weil eben die nationale Richtlinie nicht richtig umgesetzt wird. Und wenn man mal in die Vergangenheit schaut, da gab es eben auch schon einen Fall. Diese Richtlinie ist ja Anfang der 90er, habe ich gesagt, beschlossen worden von der EU, von Deutschland, aber damals schon zu spät umgesetzt worden. Und es gab dann Anfang der 90er schon mal eine Insolvenz eines großen Reiseveranstalters. Und da gab es dann tatsächlich eine Lawine von Schadenersatzforderungen an die Bundesregierung. Und die Bundesregierung musste zahlen.
Jetzt denke ich an dieser Stelle, also wir reden von Pauschalreisen, da sind sicherlich viele dabei, die haben 1-2 Jahre auf so eine Reise gespart und konnten sie dann endlich antreten oder eben auch nicht. Also dass da der Staat irgendwie ein bisschen großzügig ist, ist an sich erstmal wahrscheinlich nicht verkehrt. Gleichzeitig wirft es aber auch Caroline Fetscher dann einige Gerechtigkeitsfragen auf.
Ja, ich meine, es ist also die Frage, was kann ich alles riskieren und darauf hoffen, dass am Ende der Staat kommt, wenn ich mich nicht versichert habe. Und ob nicht eine ganz andere Systemfrage gestellt werden muss, nämlich eben nach der Größe, nach dem Umfang, der Dimension solcher Unternehmen. Die ja eine Frage, die sich ja auch in anderen Bereichen, meinetwegen Facebook, Google und so weiter, stellt. Dass da eine Entkartellisierung oder zumindest eine Aufteilung in kleinere Einheiten und auch eine Vorgabe nach höheren Rücklagen.
Hör ich da gerade raus, Sie wollen Tweets erschlagen?
Nein.
Okay.
Diese Gerechtigkeitsdebatte wird auf jeden Fall im Netz schon groß geführt. Natürlich geht es da wahrscheinlich auch darum, dass Reisen schlichtweg ein Luxus ist und da spielt auch so ein bisschen diese Sozialneid-Debatte rein. Mhm. Ja, aber so, warum wird Reisenden geholfen, aber zum Beispiel nicht Kunden, die auf ihren Handwerksrechnungen sitzen bleiben?
Ja. Nicole Dittmer, diese Gerechtigkeitsfrage, die wird später auch im Zentrum stehen bei uns, richtig? Ab 17 Uhr?
Am Studio Nachmittag 9? Werden wir das sozialethisch nochmal beleuchten.
Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Information. Wir haben jetzt hier Musik, die wahrscheinlich mit zu den besten Musiken zählt, um den Puls zu senken, wenn man gerade am Flughafen erfahren hat, dass nichts mehr geht, weil der eigene Reiseveranstalter pleite gegangen ist. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Blick auf die Themen dieses Tages. Und dazu zählt ein großes Versprechen, das die Europäische Union, namentlich die EU-Kommission, heute abgibt.
Bis zur Jahrhundertmitte soll Europa möglichst ganz CO2-neutral wirtschaften, als erster Kontinent der Erde. Eine gewaltige Umstellung, die kaum einen Aspekt des Alltags unverändert lassen wird, wie man in Brüssel einräumt. Deshalb soll das Projekt auch finanziell unterstützt werden, um soziale und wirtschaftliche Verwerfungen in und zwischen einzelnen EU-Ländern auszugleichen. Mehrere hundert Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt, vor den Mitgliedstaaten sowie Geld aus dem Privatsektor will die Kommissionschefin dafür in den nächsten 7 Jahren mobilisieren. Den Handel mit Verschmutzungszertifikaten will die EU-Kommission auf bisher nicht betroffene Sektoren wie Verkehr oder Gebäude ausweiten. Schließlich denkt Kommissionsvize Timmermans auch darüber nach, die umweltfreundliche Sanierung von Häusern und Heizungen zu fördern und Europas Wälder in großem Stil aufzuforsten.
So lautet der Plan der EU-Kommission. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in einer halben Stunde dazu noch eine Erklärung abgeben. Mein Gast ist die Journalistin und frühere Greenpeace-Mitarbeiterin Caroline Fetscher. Frau Fetscher, an Absichtserklärungen mangelt es gerade nicht.
Mit der Absicht beginnt doch alles. Mhm. Ich meine, es heißt, Herr Schröder sagte, unser früherer Kanzler, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
Nein, das war Herr Schmidt, oder? Helmut Schmidt?
Sorry.
Aber Schröder hätte es sagen können.
Schröder hätte es auch sagen können. Er hat aber nur ein paar ganz kleine Visionen. Ich sage ja das Gegenteil, wer keine Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Nicht? Also hier ist wenigstens eine Vision, eine Idee drin, wie sich etwas entwickeln soll. Und im Grunde ist ja sozusagen auch eine große Hochzeit geplant, nämlich zwischen Ökologie und Ökonomie. Mhm. Und was ich wirklich gut finde, zum Beispiel jetzt an diesem Grundkonzept, ist, dass irrsinnig viel Optimismus drin ist und dass es den Aspekt Jobs betont. Green Jobs. Im Green Deal spielt ja auch an auf New Deal, die große Wirtschaftsreform in den USA. im Grunde ein staatliches Arbeitsbeschaffungsprogramm damals. Aber es geht um den Aspekt, dass hier in diesen ganzen neuen Technologien ist ja nicht nur Fantasie drin und irgendwelche Phantasmen von irgendwelchen Grünen, sondern es sind wahnsinnig viele unglaublich konstruktive neue Jobs, die weder vergiften noch verpesten noch Langzeitrisiken nukleare Strahlung etc. beinhalten und keine polychlorierten Biphenyle und wie diese ganzen Dinge heißen oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe, was wir alles damals so schrecklich fanden bei Greenpeace und zwar mit Recht, dass es auch eine Wirtschaft geben kann, die ohne solche permanente Dauer toxic arbeiten kann.
Ich habe eine kleine Befürchtung, weil ich mich so erinnere an diese große Klima-Awareness, also als auf einmal alle wussten, das ist das ganz dringende, wichtige Thema. Das war so 2006, 7, 8, als wir Angela Merkel und Sigmar Gabriel auf der Eisscholle sahen, als Al Gore seine PowerPoint-Präsentation durch Amerika schickte und dergleichen mehr. Und dann kam, noch bevor politisch was umgesetzt werden konnte, die große Wirtschaftskrise. Und das Thema war 10 Jahre lang weg. Und jetzt, wir stehen ja schon wieder, hoffentlich nicht vor dem großen Börsencrash, aber wir stehen vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft. Und ich hab die Befürchtung, dass wir über dieses Stadium, diesen Status der guten Erklärung möglicherweise diesmal wieder nicht hinauskommen.
Ja, da käme es mit drauf an, dass die Gattung tatsächlich sich als konstruktiv erweist. Also, das ist jetzt groß gesprochen, aber ja, anders geht es ja gar nicht. Also wenn jetzt entsprechende Fortschritte tatsächlich in Gang gebracht werden und es gibt diese besseren Green Jobs und es gibt auch die besseren oder klareren Regulierungen, das heißt, man kommt weg von dieser Politik, der neoliberalen Politik, der Deregulierung, dann ist man zumindest für einen künftigen Krisenfall besser gewappnet. Mhm. Also dass es diese Konjunkturen gibt im Kapitalismus, das ist ohne Zweifel so, das wird immer so sein. Man kann nur sozusagen die Puffer breiter machen.
Aber apropos Puffer, das ist für mich auch eine der großen Fragen, ob es gelingen kann, ein Wohlstandskontinent, das ist ja die EU ohne Frage wahrscheinlich wohlstandsintensiver als jeder andere Kontinent auf dieser Welt, den so komplett umzubauen in eigentlich ja relativ kurzem Zeitraum ohne allzu große gesellschaftliche Verwerfungen.
Das ist die Frage, wie die Geschwindigkeit ist, hängt zum Teil damit zusammen, wie schnell technologische Entwicklungen sich durchsetzen. Mhm. Wenn Sie allein, ihr oder sagen wir mal ich, meine letzten 40 Jahre technologische Informationsübermittlung betrachte, das fing wirklich an mit Telefax und Telex und dann Fax und dann und so weiter und dann CD und CD-ROM und heute sind wir bei einem völlig anderen System der Vermittlung von Nachrichten und Informationen. Das ging innerhalb von einer knappen Generation so rasant.
Das und spricht genau ja so ein bisschen für die Christian Lindner These und die liberale These,
aber
die
bei halt ihm
sagt, die Innovation ist, kommt schon quasi von alleine.
Ja, aber bei ihm ist es, also das ist wirklich neoliberaler Zynismus. Es ist nicht die Begeisterung für was Konstruktives dahinter, weil er das wahrscheinlich für Gutmenschentum oder irgendeinen Quatsch hält, fürchte ich jedenfalls. Aber auf alle Fälle denke ich, in dieser Vision von der EU, von Ursula von der Leyen jetzt, steckt wirklich ein Teil von richtigem, konstruktivem Optimismus drin. Und den braucht man ja, um was zu verändern. Mhm. Und dann sind da eben auch ökonomisch und was den Arbeitsmarkt betrifft, riesige Chancen drin.
Ich will jetzt, nein.
Ich da hatte wollen Sie jetzt noch, gar nicht ich, mehr negativ nee, sein. Nee,
man muss ja auch manchmal einen Punkt machen. Ich hätte natürlich jetzt noch 2, 3 negative Punkte.
Ja,
aber ich habe gedacht, nein, müssen wir, der Himmel in Berlin ist gerade so grau, da lassen wir jetzt mal im Radio Optimismus stehen. Zu Gast bei mir heute im Deutschlandfunk Kultur, die Autorin Caroline Fetscher. Einer ihrer Schwerpunkte in der journalistischen Arbeit sind die Menschenrechte. Sie haben unter anderem auch die Prozesse am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag beobachtet. Heute wird es in Den Haag um andere Verbrechen gehen. Heute geht es in Den Haag um andere Verbrechen. Es geht um Myanmar und die Frage, ob der Staat verantwortlich gemacht werden kann und muss für den Völkermord an den Rohingya, der muslimischen Minderheit in dem asiatischen Land. Gambia hatte ein entsprechendes Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof angestrengt. Und heute ist dort die Regierungschefin und frühere Nobelpreis, nein, nicht frühere, das bleibt man ja immer, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi als Verteidigerin ihrer Regierung aufgetreten, hat unter anderem gesagt, ein solcher Prozess wie in Den Haag schade dem Friedens- und Versöhnungsprozess in ihrem Land. Frau Fetscher, ja. Komplizin der Generäle, hat die Süddeutsche kommentiert mit Blick auf Aung San Suu Kyi.
Also erstens, nächstes Jahr sind in Myanmar Wahlen, Parlamentswahlen, und Aung San Suu Kyi ist eine der beliebtesten, wenn nicht die beliebteste Politikerin in ihrem Land und möchte natürlich wiedergewählt werden, gewählt werden. Und das passt ihr im Moment gar nicht in den Kram, aber man muss leider die Realitäten sehen. Es hat 10.000 Tote gegeben 2017, ungefähr 700.000 vertriebene Rohingya. Rohingya bedeutet, das ist die muslimische Minderheit in Myanmar, früher Burma, die an der Grenze zu Bangladesch leben, wo jetzt auch die allermeisten hingeflüchtet sind. Hm. Und es ist eine unabhängige UN-Ermittlermission da gewesen, die das herausgefunden hat an Fakten, also da ist nichts zu leugnen, dass schreckliche Gräueltaten passiert sind. Aung San Suu Kyi beruft sich jetzt darauf, das sei eine legitime Abwehr oder Reaktion gewesen auf Attacken gegen myanmarische Polizeiposten und es hätte da vielleicht vereinzelt mal irgendwie Übergriffe gegeben, die nicht ganz in Ordnung waren. Aber sie versucht eben tatsächlich, diese nationale Einheit von Myanmar auf Kosten dieser Minderheit herzustellen, sozusagen.
Sie macht im Prinzip die
der Kollateralschaden. Ja, ja.
Sie macht im Prinzip die Klasse. Klassische Abwägung, die Politikerinnen und Politiker ja immer treffen müssen. An dieser Stelle geht es aber natürlich um sehr viel mehr. Ich ahne schon aus Ihrer Darstellung, wie Sie es gerade dargestellt haben, dass Sie sagen, diese politische Abwägung, die diese Friedensnobelpreisträger und eben heutige Premierministerin macht, das ist eigentlich nicht zulässig.
Na, ihr sind schon manche Preise entzogen worden. Ihr ist auch die kanadische Ehrenstaatsbürgerschaft entzogen worden. Sie ist absolut ins Zwielicht geraten. Sie verrät im Prinzip ihre Ideale. Ich weiß einfach, dass in meiner sozusagen frühen Jugendstudentenzeit sie eine Lichtgestalt war, weltweit für ganz viele. Als diese ganz standhafte Person, die nicht mal ausgereist ist, zur Beerdigung ihres Mannes, der Brite war, weil sie dann nicht wieder hätte einreisen dürfen, obwohl sie dort unter strikten Bedingungen gelebt hat, unter dem Regime der Generäle und dann viele, viele Jahre nicht das Haus verlassen durfte und immer in dieser ganz aufrechten Haltung, diese schmale, zarte, schöne Frau da saß, wie ein sozusagen ein Buddha der Menschenrechte.
Gestern wurden ja die Nobelpreise verliehen, auch der Friedensnobelpreis an einen aktiven Politiker, den Premierminister von Äthiopien. Ja, auch mit der Grundfrage, und ich finde, bei Aung San Suu Kyi merkt man das ja auch, dass ja Menschen weiterleben und auch weiter aktiv sind. Gestern war Wolfgang Thierse hier, der frühere Bundestagspräsident, den ich dazu befragt habe und der diese Einschätzung dazu abgegeben hat.
Also es wäre ja schlimm, wenn der Friedensnobelpreis nur an Leute vergeben würde, die entweder schon tot sind oder uralt sind oder die ihr aktives Leben hinter sich haben. Das wäre langweilig.
Sagt Wolfgang Thierse. Jetzt in diesem konkreten Fall, über den wir sprechen, sagen Sie, ja, damit muss man leben, fast 30 Jahre, nachdem dieser Friedensnobelpreis verliehen wurde.
Es ist wirklich die Frage, inwieweit jemand wie Aung San Suu Kyi nicht nur ihre Ideale verrät, sondern auch in der Tat diesen Preis beschädigt, so wie Handke gestern den Literaturnobelpreis beschädigt hat.
Das war Ihnen wichtig, das nochmal zu sagen.
Ja, okay. Weil das ist tragisch, weil das dann tatsächlich eine solche Entwertung von den welthöchsten Auszeichnungen ist, die es überhaupt gibt. Ich meine, die Frage ist, ob es solche Auszeichnungen geben muss. Aber wenn es sie gibt, dann dürfen sie nicht auf diese Weise entwertet werden. Und da hat sie meiner Ansicht nach Aung San Suu Kyi nicht genug ausprobiert, wie elastisch der Spielraum ist, wie weit sie eigentlich gehen kann, wenn sie sagt, liebe Leute, die Rohingya gehören zu unserem Land. Sie hat stattdessen express vermieden, die Gleichrangigkeit der Bürgerrechte der Rohingya überhaupt anzusprechen. Also das ist der Grund, warum eben die Kritik wie etwa von Kanada kommt, weil sie das wirklich bewusst umgeht. Und da riskiert sie meiner Ansicht nach nicht genug. Sie könnte ihr Gewicht ganz anders in die Schale werfen.
Mhm. Ja. Kleine Frage noch, weil Sie ja auch die Jugoslawien-Prozesse beobachtet haben. Wenn wir jetzt nach Den Haag schauen, wie hilfreich kann so etwas sein, so ein Verfahren, das da angestrengt wird?
Erstmal finde ich wichtig, immer muss man an dieser Stelle sagen, es gibt ganz verschiedene Gerichte in Den Haag. Das, wovon Sie vorhin sprachen, ist, das war das ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
Das speziell gegründet
das
für den Jugoslawienkrieg.
Das nennt sich Ad-Hoc-Tribunal. Mhm. Das ist nur für eine bestimmte Region und für einen bestimmten Zeitraum, wie eben Ruanda-Tribunal und Jugoslawien-Tribunal. Dann gibt es den Internationalen Strafgerichtshof, der im Moment auch Ermittlungen gegen Myanmar anstrengt, um dort individuelle kriminelle Schuld, also individuelle strafrechtlich relevante Schuld zu ermitteln von einzelnen Personen. Und das ist ein permanenter Strafgerichtshof für alle Staaten, die Mitgliedstaaten sind. Und da, wo Aung San Suu Kyi im Moment ist, das ist der internationale Gerichtshof, nicht Strafgerichtshof, sondern Gerichtshof. Und da wird nur verhandelt, was von einem Land gegen ein anderes Land vorgebracht wird. Und Aung San Suu Kyi ist dort nicht als Angeklagte, sondern als Vertreterin ihres Landes. Mhm. Wie war Ihre Frage? Nach dieser Volkshochschule, die ich hier losgelassen habe.
Wunderbar, das ist auf jeden Fall gut für die Übersicht. Meine Frage war, inwieweit dieses Regime international Recht zu stiften, inwieweit das auch helfen kann?
Ja, okay. Wenn Sie jetzt nochmal einen Blick werfen auf diese drei Institutionen, das sind nur drei von überhaupt noch mehreren anderen, die es in Den Haag gibt, die dem internationalen Recht angehören, dann sind wir eben eingetreten vor 10, 20, 30 Jahren, dass je nachdem, wie man die Zeitrechnung oder die Zäsur setzen will, in ein Zeitalter des internationalen Rechts und auch in ein Zeitalter, das sich auf Englisch End of Impunity, das Ende der Straflosigkeit nennt. Früher sind Diktatoren an der Côte d'Azur in den Ruhestand gegangen, oder irgendwie in Dubai, wo sie heute teilweise auch noch hingehen. Also nicht diese Orte exakt, sondern alle möglichen. Das ist nicht mehr der Fall. Und es wird jetzt, also gerade bei den Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes gegen Myanmar, wird sich herausstellen, dass einzelne Generäle oder andere hohe Funktionäre des Militärs oder des Staates da mitschuldig sind. Wobei in der Tat gesagt wird, dass in ein oder zwei Fällen, die ich jetzt nicht genau nennen will, Aung San Suu Kyi selber in der Befehlskette oben stand.
Die Einschätzung von Caroline Fetscher. In Frankreich geht gerade nicht viel, Streiks all überall wegen einer Rentenreform. Heute Mittag hat der Premierminister Edouard Philippe die Grundzüge vorgestellt. Im Grunde geht es darum, eine große Rentenkasse zu bilden, ganz viele Sonderrentenkassen und Ausnahmeregelungen abzuschaffen. Gleiche Regeln für alle. Was jetzt auch bekannt geworden ist, man will nicht am Renteneintrittsalter rütteln. Das bleibt bei 62, wobei es Anreize geben soll, auch beispielsweise mit 64 erst in Rente zu gehen. Caroline Fetscher, da würde Franz Müntefering wahrscheinlich müde lächeln nur angesichts.
Klare Kante, würde ich sagen. Ja. Und ich sage erstmal ja savoir vivre. Die Franzosen wollen eben ein Leben nach der Rente haben und das so früh wie möglich. Es ist völlig klar, dass Emmanuel Macron gegen dieses Labyrinth aus Privilegien und Sonderregelungen in irgendeiner Weise anregulieren muss. Und es ist klar auch, was die Franzosen da jetzt machen. Ihre beiden Hauptqualitäten spielen sie miteinander und gegeneinander aus. Ja, die Fähigkeit zur Revolution, zum Aufstand und die Fähigkeit eben zu diesem Savoir-vivre. Mhm. Und mit dem einen versuchen sie das andere sich zu bewahren. Ja. Es wird sicherlich so sein, dass noch eine ganze Kette von kleinen Kompromissen folgt, aber im Kern wird Macron die Sache nicht locker lassen.
Er wäre nicht der erste französische Präsident, der daran gescheitert ist. Es gibt mindestens zwei Vorgänger, Sarkozy und auch Chirac, gerade erst kürzlich verstorben, die sich die Zähne ausgebissen haben an dieser Veränderung. Das Ironische ist, dass das im Prinzip eine Reform ist, die Linke in Deutschland bejubeln würde. Er schafft im Prinzip eine Art Bürgerversicherung.
Ganz genau.
Jetzt neige ich immer dazu, Emmanuel Macron für alles zu loben und zu verteidigen. Hab da schon
Moi aussi.
böse Hörerbriefe deswegen bekommen. Deswegen, nicht nur deswegen, aber auch ein Gedanke, den man wirklich mal mitgeben muss. Dieser hohe Lebensstandard, der in Frankreich herrscht, der unter anderem eben auch dazu führt, dass es das Problem der Altersarmut nicht in dem Maße gibt, wie hierzulande. Auch bei diesen Plänen ist jetzt übrigens geplant, eine Grundrente einzuführen von 1.000 Euro im Monat. Das klingt aus deutschen Ohren immer so, oh, nicht finanzierbar und so weiter. Aber man sieht, Frankreich existiert ja seit vielen Jahrzehnten schon. Es geht ihm gut und es geht den Menschen gut. Also das nicht zu riskieren, ist schon wichtig.
Ja, es scheint aber so zu sein, als ob das eben mittel- und langfristig nicht garantiert werden kann, auch mit der Altersstruktur des Landes etc. Also ich meine, Macron denkt sich ja etwas dabei. Was er offensichtlich noch lernen muss, und das wird ja immer wieder gesagt, ist das Vermitteln. Also hochintelligent, gerade ja wahrscheinlich im hochbegabten Spektrum ganz weit oben und mit sozialem Verstand ausgestattet, ganz ohne jeden Zweifel, vielleicht auch gut beraten durch seine Minister und eventuell die auch intelligente Ehefrau. Aber er muss lernen, das so zu vermitteln, dass die Bevölkerung begreift, dass es um ihre Kinder und Enkelkinder geht, also um die künftigen Generationen. Das ist ja eigentlich das, was er damit erreichen will. Es ist ja nicht aus einem symmetrischen Schönheitsempfinden heraus, dass er das jetzt egalitär gestalten möchte, sondern dahinter steckt ja auch ökonomischer Sachverstand.
D'accord. Emmanuel Macron, Edouard Philippe mit ihrer Rentenreform. Mal sehen, wie die Franzosen, die protestierenden Franzosen das aufnehmen. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel ist mein Gast, war mein Gast und ich kann Ihnen eins sagen, es finden immer ganz wunderbare Gespräche auch statt, während die Musik läuft. Und wenn Sie mal dabei sein wollen, ist das möglich. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio, da finden Sie alle Informationen. Immer donnerstags können Sie gerne dabei sein und uns zuschauen live im Studio. Frau Fetscher, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ich danke Ihnen.